Ja, ich habe mir heute ein bisschen ungewöhnliches Thema und ein bisschen ungewöhnliche Art für eine Predigt ausgesucht. Deswegen sieht es auch schon ganz blumig aus. Mich beschäftigt seit einiger Zeit die Frage, was ist eigentlich also eine Lebensphilosophie und wie sieht eigentlich eine gute christliche Lebensphilosophie aus? Und weil sich Lebensphilosophie so irgendwie leicht und beschwingt und blumig anhört, dachte ich, es gibt mal diesen Hintergrund dazu. Gibt es eine Fernbedienung oder macht ihr auf Zuruf weiter? Perfekt. Perfekt. Also, was ist eigentlich eine Lebensphilosophie? Eine Lebensphilosophie, so sagt ein Wörterbuch, ist die Art und Weise, das Leben zu betrachten. Das heißt auch, eine Lebensphilosophie hat jeder Mensch. Ob er darüber nachgedacht hat und sich überlegt hat, was ist eigentlich meine Lebensphilosophie, oder auch, ob er nicht darüber nachgedacht hat. Und wahrscheinlich, vielleicht denken wir Christen jetzt, naja, also Lebensphilosophie, das klingt so nach Lebenssinn und der ist doch ganz klar. Wir folgen Jesus nach, wir haben uns für Jesus entschieden, wir leben als Christ. Das ist sozusagen unsere Lebensphilosophie, aber das ist nicht ganz dasselbe, denn der Lebenssinn ist nicht die Lebensphilosophie. Eine Lebensphilosophie ist eine Überzeugung und eine Haltung. Eine Haltung kann man auch trainieren, sich dafür entscheiden. Und heute finde ich vor allem einen Aspekt spannend, nämlich wie gehen wir mit all dem um, was uns im Leben passiert, mit Gutem wie Schlechten. Wir kriegen eine Beförderung, wir werden von allen gelobt oder wir werden unheilbar krank. Das sind Dinge, da ist unser Lebenssinn und unser Lebensziel, wir leben mit Jesus, wir lassen uns von ihm gebrauchen, noch nicht automatisch die Antwort darauf, wie wir damit umgehen, mit all dem Guten und mit dem Schlechten, was uns passiert. Also, ich will euch eine christliche Lebensphilosophie vorstellen und überlege mal, was müsste die reichen? Wir gucken am Schluss nochmal, also was müsste die leisten können? Wir gucken am Schluss nochmal, bietet die das, diese Haltung, um die es gehen soll? Also wenn eine christliche Lebensphilosophie, habe ich für mich überlegt, wenn die gut ist, dann müsste die folgende Dinge bewirken. Sie müsste mir helfen, glücklich zu sein. Klingt jetzt banal, aber jeder Mensch will im Herzen einfach glücklich sein. Sie müsste mir helfen, ein guter Mensch zu sein, wie ich das als Christ auf jeden Fall sein will. Sie müsste mir helfen, im Glauben zu wachsen und dabei helfen, den Glauben nicht zu verlieren, was ich in den letzten Jahren bei einigen Leuten, ob es jetzt prominente Christen oder in meinem Bekanntenkreis gesehen habe, davor soll es mir am besten auch bewahren. Dann legen wir mal los damit. Römer 8 ist ein heftiges Kapitel, so wie der ganze Römerbrief. Und wer jetzt sagt, oh, ich liebe den Römerbrief und jetzt freue ich mich so auf eine richtig tolle, irgendwie ganz ausführliche Auslegungspredigt zu Römer 8, das kann ich nicht leisten. Das liegt daran, dass hier zu viel drin ist. Also stellt euch das vor, ihr habt jetzt gerade quasi eine Predigtserie von 10 Predigten über Römer Kapitel 8 gehört und ein Teil davon, das ist jetzt Römer 8 als Lebensphilosophie. Und all die anderen, die kann man ja in anderen Predigten oder in Bibelkommentaren oder sonst was hören. Römer 8 ist so ein Wendepunkt im Römerbrief. Die ersten Kapitel im Römerbrief, da geht es um Sünde, zu verstehen, was Sünde ist. Dann geht es darum, dass man versteht, dass man nicht alleine gerecht werden kann vor Gott, sondern dass es aus Gnade ist. Und dann geht es noch darum, die Herrschaft der Sünde, wir werden befreit von der Herrschaft der Sünde und noch einiges mehr zum Gesetz, um das Gesetz zu verstehen. Und nachdem das die ersten 7 Kapitel des Römerbriefs füllt, dann kommt Kapitel 8, das überschrieben ist, das Leben im Geist. Und wenn man den Römerbrief am Stück liest, dann denkt man so ein bisschen, endlich, jetzt haben wir die Grundlagen geschafft, jetzt geht's los. Ich lese es mal vor nach Luther und habe die Verse, die besonders wichtig für die Predigt sind und die auch die gleichen sind, die am bekanntesten sind aus Römer 8, unterstrichen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist eigentlich der Kern der christlichen Lebensphilosophie, wie ich das nenne. Ich gehe gleich noch darauf ein, was das näher bedeutet. Find aber den Rest von Römer 8 auch noch wichtig. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text so hört oder wenn ihr ihn lest. Seid ihr begeistert oder seid ihr nachdenklich oder habt ihr ein bisschen mulmiges Gefühl? Ich denke, man könnte alles gut verstehen. Da ist jetzt wahnsinnig viel drin. Wie gesagt, schaffen wir gar nicht, alles auszugraben. Aber wenn man einmal nur so ein bisschen guckt, so ein paar Schlagworte, dann liest das nochmal, was steht denn da über uns drinne? Und dann gibt es jetzt so die euphorische Brille. Und dann stößt man zum Beispiel auf solche Dinge. Alles zum Besten, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht, verherrlicht, alles schenken, die Auserwählten Gottes überwinden. Da denkt man, das ist so eine richtige, die richtigen Zutaten für so eine amerikanische Powerpredigt, wo es so darum geht, hör diese Predigt und du wirst siegreich und immer erfolgreich leben und so. Ja, das ist so eine Irrlehre, die gibt es auf der ganzen Welt, nicht in Amerika, aber man stellt es so typisch einen amerikanischen Prediger vielleicht dazu vor. Und dann gibt es die andere Seite in diesem Bibeltext, da steht auch alles über uns da drinne. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Schwert, getötet, geachtet wie Schlachtschafe. Ich stelle mir gerade vor, Paulus hätte in der heutigen Zeit gelebt und wie halt manche großen irgendwie christlichen Werke oder Missionare braucht er manchmal so ein bisschen Marketingberatung und da die Marketingagentur guckt nochmal, darf nochmal vor den Römerbrief drüber lesen und sagt ihm, Paulus, das geht gar nicht. Du hast da deine Zielgruppe völlig falsch verstanden. Deine Zielgruppe, die hat nicht daran Interesse, geachtet zu sein wie Schlachtschafe. Das muss da definitiv raus. Das muss zielgruppengerecht sein und das muss nur den Interessen der Zielgruppe dienen und deine Zielgruppe, die kann das, diese ganzen Dinge nicht wollen. Das musst du irgendwie kürzen oder blumig betrachten. Tut Paulus aber nicht. Das lässt da alles so drinne. Also, wie kriegen wir jetzt aus diesen beiden Sachen hier, die bei den Römer 8 stehen, eine christliche Lebensphilosophie raus? Ich finde, sie ist eigentlich ganz einfach, hat nur drei Punkte, die man sich auch leicht merken kann, aber ist trotzdem ziemlich tief. Der erste Punkt ist, alles Gute, was mir widerfährt, sehe ich als Gnade und nehme es dankbar aus Gottes Hand. Alles Gute, was mir widerfährt, sehe ich als Gnade und nehme es dankbar aus Gottes Hand. Das ist ein sehr einfaches Prinzip, ist aber nicht so einfach, wie es sich anhört. Um das zu verstehen, warum, ist ja manchmal hilfreich, sich das Gegenteil anzugucken oder sich ein bisschen die Irrwege anzugucken, wie man das dann als Alternative machen könnte mit dem Guten, was uns im Leben widerfährt. Und weit verbreitet in der Welt, weil es tief in uns drin ist und weil der Widersacher daran Interesse hat, ist ja das Gegending, das habe ich mir verdient. Da habe ich Anspruch drauf. Wir gewöhnen uns einfach schnell dran, wenn es uns gut geht und finden schnell, dass uns das zusteht. Das ist zutiefst menschlich, aber genauso falsch. Wenn Profifußballer oder Topmanager im Interview mal gefragt werden, ist es eigentlich gerecht, dass sie 20 Millionen oder 50 Millionen im Jahr verdienen, dann kommen oft solche Antworten. Natürlich wissen sie, wie viel ich arbeite, wie hart ich arbeite. Natürlich ist es gerecht. Und man denkt dann so als Unbeteiligter, der weniger verdient, ja, also ich glaube dir, dass du ganz hart arbeitest, aber bist du sicher, dass es da nicht irgendwie alleinerziehende Mütter gibt in unserem Land, die genauso viele Stunden pro Woche arbeiten und jetzt nicht das verdienen, was du verdienst. Besser ist die dankbare Einstellung, das habe ich nicht verdient, und nehme es dankbar aus Gottes Hand. Wie viel das nicht mit unserem Verdienst zu tun hat, all das, wofür wir dankbar sein können, das habe ich mal in Berlin gelernt, im Zukunftsmuseum. Das ist in der Nähe vom Bundeskanzleramt und vom Hauptbahnhof ein kostenloses Museum, was sich mit der Zukunft beschäftigt, das Futurium. Und da gab es einen Teil, da waren lauter völlig verrückte Ideen für eine bessere Zukunft. Und diese völlig verrückten Ideen, die hießen auch so, weil sie eher zum Nachdenken anregen sollen und nicht, weil die Leute dachten, das ist jetzt eine Sache, die müssen wir unbedingt so umsetzen. Und eine von diesen verrückten Ideen für die Zukunft war die Reisepassverlosung. Und die sah so aus, jedes Kind bekommt nach der Geburt zugelost, welchen Reisepass es bekommt, also welcher Nationalität es angehört. Weil, so der Grundgedanke dahinter, eigentlich kann ein Kind, was in Afghanistan geboren wird, ja nichts dafür, dass in Afghanistan geboren wird. Ein Kind, was in Deutschland geboren wird oder in den USA, kann nichts dafür, dass dort geboren wird. Also müsste es einfach ein System geben, was zulost. Und wenn ihr demnächst ein Kind bekommt, dann bekommt es vielleicht einen afghanischen Reisepass zugelost und hat dann nur die afghanische Staatsangehörigkeit und ein anderes Kind irgendwo auf der Welt nur die deutsche. Wie gesagt, natürlich eine völlig verrückte Idee, lässt sich aus vielen Gründen nicht umsetzen, wäre auch nicht gerecht. Es war ja auch nur dazu da, anzuregen, über das nachzudenken, was wir so für selbstverständlich halten, nämlich das, wo wir hineingeboren sind, das hängt sehr viel damit zusammen, mit Dingen, die wir nichts können. Das hängt nicht mit harter Arbeit zusammen, das ist Gnade. Wenn wir mit Eltern aufgewachsen sind, bei denen wir Liebe und Geborgenheit und Annahme und noch Lebenstüchtigkeit gelernt haben, dann ist es auch kein Verdienst von uns selbst, sondern Gnade. An anderer Stelle im Neuen Testament muss Paulus bei diesem Thema so ganz schön richtig schimpfen, zum Beispiel einmal im Korintherbrief. In Korinther 4, da schreibt er, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Also eine zutiefst menschliche Eigenschaft von uns, dass wir gerne sagen, das Gute, das wir haben, das haben wir uns doch irgendwo verdient. Das steht uns doch zu und es ist nicht Gnade. Da erinnert uns die Bibel dran, nein, ist es nicht. Dieses, das habe ich nicht verdient, damit muss man aber ein bisschen aufpassen. Es gibt noch ein anderes Extrem. Es gibt auch Menschen, die sagen, das habe ich nicht verdient und meinen damit eigentlich, das bin ich nicht wert. Wo ist der Unterschied? Dieses Gesunde, das habe ich nicht verdient, das schaut auf Gott, seine Liebe, seine Großzügigkeit und ist bereit, alles Gute im Leben so mit dankbarem Staunen zu empfangen. Und dieses, das habe ich nicht verdient, das aus einem kaputten Selbstwertgefühl herauskommt, das ist gefährlich und selbstzerstörerisch. Das wird manchmal für christlich gehalten, ist es aber nicht. Das kommt aus so einer Selbstabwertung heraus. Ich darf das nicht annehmen. Das führt dann leicht zu so einem verkrampften, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr beten, ich muss mehr Bibel lesen, ich muss mir das Gute von Gott verdienen. Mir steht das nicht zu, ich muss mir das verdienen. Da wird es gefährlich, das ist gar nicht gesund. Es gibt christliche Prägungen, die können einem das so ein bisschen mitgeben, dieses, ich habe das nicht verdient, weil ich nichts wert bin. Und weil ich mir das, deswegen, ich darf mir das zwar nicht erarbeiten, aber ich muss mir das doch irgendwo verarbeiten. Wenn ihr merkt, dass euch solche Gedanken manchmal prägen, dann wäre das ein guter Anlass, da mit guten Freunden drüber zu reden, auch mit einem oder auch mit einem Seelsorger oder Seelsorgerin, um nochmal ranzugehen, um dahin zu kommen, dass man das auch mit einem guten Selbstwertgefühl annehmen kann, was Gott uns schenkt und mit Freude annehmen darf und nicht mit Zerknirschung, ich darf das eigentlich nicht, weil mir sowas Gutes gar nicht zusteht. Also, wie komme ich zu so einer gesunden Haltung, die alles Gute dankbar von Gott annimmt? Ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Denkt mal kurz an Menschen in eurem Umfeld, die ihr als besonders angenehm empfindet, wo man einfach gern in deren Nähe ist, und an Menschen, die man als besonders unangenehm empfindet, wo man nicht so gern in deren Nähe ist. Ihr müsst jetzt nicht an Gemeinde denken, da gibt es die natürlich nicht, aber vielleicht irgendwo in Verwandtschaft oder Arbeit oder Nachbarinnen oder Nachbarn. Wenn ich an die Menschen denke, die ich in diese Kategorien zuorte, dann stelle ich fest, Die Menschen, wo ich es besonders angenehm finde, in deren Nähe zu sein, die strahlen eine große Dankbarkeit aus. Das sind oft Gotteskinder mit einer besonderen Freude, die unabhängig davon, wie es einem eigentlich gerade gehen könnte, eine große Dankbarkeit ausstrahlen. Und zumindest manche von den Menschen, die wir so eher als unangenehme Zeitgenossen empfinden, nicht alle, aber manche davon, zeichnen sich dadurch aus, dass man selten irgendwas Dankbares von ihnen erlebt und mitbekommt. Meine Mutter hatte einen Klassenkameraden, der hatte Multiple Sklerose und damals waren die Behandlungsmöglichkeiten dafür noch nicht so gut wie heute. Das war irgendwann im Endstadion und er war 24 Stunden ans Bett gefesselt und konnte nur noch Teile von seinem Kopf bewegen. Und als meine Mutter ihn mal besucht hat und auch als andere Freunde ihn besucht hatten, da war das oft so eine Sache, die sich wiederholte, nämlich die Leute, die gingen ganz bedrückt hin und gingen ganz fröhlich wieder weg. Bedrückt gingen sie hin, weil sie dachten, ich muss mich jetzt auf dieses Leid vorbereiten und ich muss mich schon mal innerlich darauf einstimmen, da ist jetzt jemand, der weiß, dass er bald sterben wird, weil es für diese Krankheit kein Heilmittel gibt und die Krankheit ist im Endstadium. Er ist ins Bett gefesselt, kann nur noch ein bisschen seinen Kopf bewegen. Und dann kamen die dahin und er, der auch Christ war und Gott kannte, der war von so einer Fröhlichkeit und Dankbarkeit erfüllt, dass die Leute immer wieder glücklicher von ihm weggingen. Hingingen sie und dachten, oh, jetzt muss ich mich auf dieses große Leid vorbereiten, was mir begegnet. Und weggingen sie, so ungefähr mit einem Lied auf den Lippen und überhaupt nicht traurig. Und merkten, sie hatten sich getäuscht, weil sie einem ganz dankbaren Menschen begegneten. Sich einfach vornehmen, ich muss dankbarer sein, ich muss dankbarer sein, ich muss dankbarer sein, das ist eine Sache, die nicht so gut funktioniert. Effektiver ist das, zu verstehen, wie Gottes Gnade funktioniert. Da finden wir ganz viele Beispiele für in Römer 8, die wir gerade gelesen haben. Gott hat uns auserwählt. Er hat uns berufen. Er hat uns gerecht gemacht. Nicht wir, auch wenn wir uns für ihn entschieden haben. Und in Vers 32, er hat seinen Sohn nicht verschont und ihn für uns hingegeben. Wow, da sind so viele Dinge drin zum Danken. Ich habe es eine Zeit lang mal gemacht, dass ich mir jeden Tag, mich abends oder morgens vorgenommen habe, Gott für 5 Dinge an diesem Tag zu danken. Und dann noch vorgenommen habe, es darf jetzt nicht jeden Tag dasselbe sein und nicht dieselben Sachen wie gestern. Darf jetzt nicht in einer schönen Wetterzeit im Sommer jeden Tag nur Danke für die Sonne und Danke für den Sommer und Danke für die Bäume und Danke für das Wasser sein. Nein, ich möchte Gott danken für 5 Dinge an diesem Tag. Und wenn ich merke, das war ein schwerer Tag, dann fallen mir vielleicht auch Dinge ein, für die ich allgemein im Leben dankbar bin und nicht nur an diesem Tag. Das muss man nicht gesetzlich machen. Wenn einem das schwerfällt, kann man auch mit einer Sache oder mit 3 Sachen anfangen. Aber wenn ihr das mit 5 Dingen schafft, das ist möglich. Das muss man vielleicht ein bisschen trainieren. Dann merkt man, wie viel wir Gott zu verdanken haben. Im Geistlichen, wie auch im ganz normalen, banalen, weltlichen Dingen. Was ist jetzt mit den eher schweren Dingen, die uns passieren im Leben? Um dazu festzustellen, was wäre eine gute Haltung dazu, zu dem ganzen Schlimmen und Schwierigen, was uns passiert, will ich auch 3 Dinge erstmal vorstellen, die ich nicht empfehlen würde als Haltung dazu. Dazu muss ich allerdings sagen, alle 3 Dinge können richtig sein, weil es Interpretationen sind. Gefährlich wird es dann, wenn wir es als Brille benutzen. Wenn wir also uns antrainieren, diese 3 Haltungen nicht nur für manche Schwere zu sehen, sondern grundsätzlich auf alles Schwere in unserem Leben durch diese Brille zu betrachten, dann wird es schwierig. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel sagen, alles Schwere, alles Leid ist eine Strafe von Gott. Vielleicht drückt man das nicht so aus, vielleicht wird man sagen, alles Schwere, alles Leid ist ein Stoppschild von Gott. Das kann durchaus sein. Gott kann uns durch schwierige Dinge, die uns passieren, zeigen, stopp, hier verrennst du dich, kehr um zu mir. Natürlich passiert sowas auch heute. Aber so eine Brille, wenn mir was Schlechtes widerfährt, dann verdiene ich das bestimmt. Das ist ungesund und überhaupt nicht biblisch. Eine zweite Möglichkeit, die ich nicht empfehlen würde, wäre, alles Schlechte, alles Schwere in unserem Leben ist ein Angriff vom Teufel. Wenn man Christen begegnet, die sehr stark diese Sicht haben, dann wirkt das manchmal kurios, wenn sie sagen, jetzt ist es so stressig und jetzt habe ich diesen ärgerlichen Schnupfen. Das ist so ein fieser Angriff vom Satan, dieser Schnupfen. Ich habe das selber schon erlebt bei Missionseinsätzen, wenn man merkt, besonders da passiert geistlich was Besonderes, dass man Eindruck hat, da ist besonders viel Gegenwind. Diese Realität, die will ich überhaupt nicht ausblenden und ausklammern. Wenn man darum weiß, dann ist es gut und hilfreich. Aber wenn man alles, was einem passiert im Leben, was einem nicht gefällt, automatisch auf den Teufel schiebt, das ist keine gesunde Haltung und auch nicht biblisch, weil von vielem Bösen in der Bibel steht, dass Gott es zulässt oder sogar, dass Gott es macht. Das Dritte ist, was ich nicht ganz so empfehle für die schweren Sachen in unserem Leben, das sind alles Beweise, dass ich richtig liege. Das habe ich auch schon mal bei Christen erlebt, dass sie erzählen, es ist gerade so schwer, alle sind irgendwie gegen mich, deswegen weiß ich, ich liege richtig. Die anderen Christen, die kritisieren mich alle, deswegen weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Die Nicht-Christen, die finden mich richtig blöd, deswegen weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Na, ihr merkt schon, das kann mal so sein, dass man richtig ist und deswegen gibt es viel Gegenwind. Das hat Paulus auch erlebt in der Apostelgeschichte. Aber das jetzt als Beweis zu sehen, hier passiert mir was Schlimmes und deshalb ist es der Beweis dafür, dass ich irgendwie richtig liege. Das ist keine ungesunde Haltung, diese Brille. Das ist auch sehr schädlich und gefährlich. Aber was ist denn eine Haltung, die jetzt erstmal für alles Schlimme und Schwierige im Leben, was uns passiert, zutrifft? Das ist, alles Schwere, alles Leid will ich als Möglichkeit sehen, zu reifen und wachsen. Eine Möglichkeit, die Gott mir gibt. Das ist ein Gedanke, der kommt im Neuen Testament auch sehr oft vor, im Römerbrief ein paar Kapitel vorher. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. In Römer 5. Das Besondere an dieser Haltung daran ist, damit können wir solche Sachen ebenfalls aus Gottes Hand nehmen. In Hiob 2, da haben wir das ja ganz krass, den Dialog zwischen Hiob und seiner Frau, da sagt seine Frau zu Hiob: Hältst du noch immer an deiner Gottergebenheit fest? Verfluche Gott und stirb. Und Hiob sagt zu ihr: Was redest du für dummes Zeug? Das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? An dieser Stelle finde ich es interessant, uns den Vers 28 aus unserem Predigttext einmal näher anzugucken. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dieses Dienen im Griechischen, da steht synergei vom Verb synergeo. Das kennen wir vom deutschen Fremdwort Synergie, wenn viele Dinge zusammenspielen. Das ist auch die Grundbedeutung, nicht dienen, sondern sowas wie zusammenwirken, mitwirken, kooperieren, gemeinsam etwas bewirken. Das heißt, es ist nicht so gemeint, dass alles, was wir jetzt vielleicht als Leid, als Schweres empfinden, das ist uns irgendwie ein Diener, aber es wirkt mit, es wirkt zusammen. Bei den Vorstellungsgesprächen mit Missionaren, die Jessica und ich oft führen, sei es jetzt für Langzeiteinsätze, nicht ganz so oft, oder manchmal für so Einsätze von einem Jahr, da ist mir eine der wichtigsten Fragen geworden im Laufe der Zeit: Was ist die schwerste Zeit, die du in deinem Leben durchgemacht hast? Natürlich interessiert dann auch vieles andere, wie die Person zu Jesus gefunden hat und verstehen, was der Glaube ihnen jetzt bedeutet und welche Erfahrungen sie schon vielleicht im Ausland haben oder welche Erfahrungen sonst im Mitarbeit haben. Aber diese Frage ist im Laufe der Zeit und von etlichen Forschungsgesprächen echt wichtig geworden, weil die einem viel über das erzählen kann, was ein Mensch in seinem Leben gewachsen ist. Und wenn manchmal junge Menschen da sind und sie nach dem Schwersten in ihrem Leben lange überlegen müssen und dann irgendwas ganz Banales, Harmloses nur einfällt, weil sie sehr behütet aufgewachsen sind, ein sehr glückliches Leben gehabt haben, dann ist es für uns ein Zeichen, dass wir so einer Person nur bestimmte Orte in der Weltmission zutrauen würden und andere noch nicht. Manche sind so schwer und so schwierig, dass es besser ist, schon einiges auch an Leid in seinem Leben durchgelebt zu haben, um an solchen Orten nicht zu scheitern. Jetzt könnte man denken, eigentlich sind wir am Ende, reicht es nicht, alles Gute, das nehmen wir dankbar aus der Hand und alles Schlechte, das nehmen wir als Möglichkeit zu reifen und zu wachsen. Für manche Menschen, die noch nicht so viel ganz Schweres in ihrem Leben erlebt haben, mag das stimmen. Aber das Problem bei dieser zweiten Möglichkeit, dieser zweiten Punkt der Lebensphilosophie ist ja, da steckt so das Verstehen mit drin. Wir verstehen, dass zu wachsen, dass wir aus diesen Sachen wachsen und reifen können. Was ist aber, wenn wir das nicht können, wenn wir nicht nach 2 Wochen sagen, jetzt sehe ich, wie ich dadurch wachsen konnte, danke Gott. Wenn wir das vielleicht auch nicht nach 2 Jahren können oder nach 2 Jahrzehnten, dann brauchen wir einen Glauben, der auch dann Antwort gibt. Und deswegen empfehle ich als 3. Punkt einer kleinchristlichen Lebensphilosophie den Punkt, manchmal muss ich einfach akzeptieren, dass ich Gott nicht verstehe und halte dennoch in Vertrauen an ihm fest. Manchmal muss ich einfach akzeptieren, dass ich Gott nicht verstehe und halte dennoch in Vertrauen an ihm fest. Dieses Dennoch ist bei diesem Punkt so ein Schlüsselwort. Da gibt es einen ganz wunderbaren Vers in Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Da steht ja nicht, deshalb bleibe ich stets bei dir. Und da steht auch nicht, weil mir das nicht zugestoßen ist, bleibe ich bei dir. Oder weil ich jetzt verstehe, wozu das alles gut war, deshalb bleibe ich bei dir. Sondern dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Eine sehr heftige Lebensgeschichte, aber auch viel interessante Auseinandersetzungen mit Leid finden wir bei Viktor Frankl. Das war ein Jude und ein Psychologe, der das Konzentrationslager überlebt hat. Und der festgestellt hat, im Konzentrationslager, das Schlimmste, was er fand, ist, dass er so gar keine Freiheit mehr hat. Ist es eigentlich logisch, dass man da keine Freiheit hat? Aber man kann ja nicht entscheiden, wann man aufsteht, wann man ins Bett geht, was man macht, was man isst, wird alle Entscheidungen genommen. Und er hat das sehr durchlitten und sich gefragt, gibt es irgendeine Freiheit, die man mir nicht nehmen kann? Und er hat festgestellt, im Konzentrationslager hat er später auch als Psychologe viel drüber geschrieben, es gibt etwas, das man mir auch damals nicht nehmen konnte. Das war nämlich meine eigene Haltung. Die konnten mir die Nazis nicht nehmen, weil die Haltung ist etwas, wofür ich mich selbst im Konzentrationslager entscheiden konnte. Und für diese Haltung, da finden wir eben auch in der Bibel, bei schwerstem Leid, sei es jetzt, was der Psalmist erlebt hat oder was Hiob erlebt hat, eine mögliche Haltung, die sogar Anbetung heißen kann. Der bekannte Vers aus Hiob, Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, da ist nichts mehr, was irgendwo logisch begründbar ist. Der Herr hat mir eine Möglichkeit zu Wachstum geschenkt und deshalb lobe ich ihn. Da ist dieses Dennoch, dieses Festhalten, dieses Vertrauen, was sich darin ausdrückt. Wenn ihr von diesem 3. Punkt nur ein einziges Wort behaltet, dann sollte es das Dennoch sein. Das betrifft auch das ganze Leid, was wir in Römer 8 sehen. Dieses Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Schwert, da steht ja nicht, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Gefahr, Schwert sind übrigens abgesagt, gilt nicht mehr. Da steht ja auch nicht, Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger und Gefahr sind wunderbare Dinge, an denen wir wachsen können. Das ist, wenn es hier um getötet und geachtet wie Schlachtschafe geht, das wäre ein bisschen Hohn. Das steht da nicht. Und trotzdem hört Römer 8 so strahlend, leuchtend auf. Das ist eben auch dieses Dennoch. Denn dieses Dennoch, da geht es um etwas, was das Leid einfach nicht ändern kann. Und das haben wir am Ende von Römer 8. Das ist der bekannteste Vers neben dem 28, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. dass es war, unabhängig davon, ob wir das Leid verstehen können oder nicht. Machen wir zum Ende nochmal den kleinen Test und gucken, ob diese Lebensphilosophie was taugt, diese vier Punkte am Anfang. Hilft sie mir, glücklich zu sein? Ja, auf jeden Fall. Dankbare Menschen sind die glücklichsten Menschen, die ich kenne. Hilft sie mir, ein guter Mensch zu sein? Das hört sich so ein bisschen banal an, aber auch das, was Gott an mich hineingelegt hat und das, was Gott mir aufgetragen hat, Gutes zu tun in diesem Welt, ob es in dieser Welt, ob es jetzt evangelistisch oder sozial ist, das zu tun, ja, das tut es, weil es hilft, im Leid nicht bitter zu werden. Und Leute, die durch Leid bitter werden, was sehr oft passiert, die geben oft diese Bitterkeit weiter. Hilft es mir, im Glauben zu wachsen? Ja, hilft mir. Denn es hilft mir auch, schwere Dinge als Möglichkeiten anzunehmen aus Gottes Hand, an denen ich wachsen und reifen darf. Und hilft es mir, im Glauben zu bleiben, auch in großen Krisen? Ja, das hilft es. Denn wenn ich anerkenne, dass ich Gott nicht immer verstehen muss und dass ich an ihm festhalten kann und mich dazu entscheide, an ihm festzuhalten, auch wenn ich ihn nicht verstehe, dann ist das ein viel besserer Garant für schwere Zeiten, als wenn ich den Anspruch habe, dass ich immer Gott verstehen muss und spätestens nach 2 Tagen von Leid und Schwerem verstehen muss, was Gott damit meint und warum das jetzt was Gutes ist. Ich möchte zum Abschluss einfach nochmal den ersten und den letzten Vers als Zusammenfassung und als Ermutigung für uns vorlesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur unscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.